Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Heute geht's um moderne Männlichkeit. Also zumindest so, wie die Grünen sie sich vorstellen. Ein neues Männlichkeitsmanifest soll zeigen, wie der Mann von morgen auszusehen hat. Ja, da schauen wir mal, wie viel vom Mann dann noch übrig ist.
Ja, passend dazu moderne Weiblichkeit. Die feministische Rapperin Ikimiel war im MoMA, im Morgenmagazin. Da ist dem morgendlichen ÖRR-Gucker glatt der Kaffee aus der Hand gerutscht. Wir haben uns den Auftritt für sie mal angeschaut.
Ja, ähnlich wild ging es in Erfurt zu. Da hat die AfD ihren Parteitag abgehalten. Die eigentlichen Schlagzeilen entstanden aber vor der Kongresshalle. Die Verantwortlichen von Widersetzen haben dazu eine Pressekonferenz abgehalten und wirkten da irgendwie wie so ein Spiegel oder Zerspiegel unserer Zeit.
Ja, und im Spiegel meint Eva Ladipo, die Frauen sollten aufhören, die Männer zu verhöhnen. Versöhnliche Töne oder einfach nur eine gute Überschrift mit begrenzter Halbwertszeit, wir sagen es ihnen.
Und schließlich warnte Ministerpräsident oder noch Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Sven Schulze vor dem Frauenbild der AfD. Nicht aus Überzeugung, sondern weil sich seine Wähler große Sorgen machen. Auch das haben wir uns einmal genauer angeschaut.
Na dann, los geht's. Ja, die Grünen haben also jetzt neu aufgelegt, Kerstin. Ich finde es ja ganz großartig. Wir hatten ja schon den Banaschak im Playboy besprochen.
Ja, Felix Banaschak hat ja seine Vorstellung von Männlichkeit schon mal beschrieben, ausgerechnet im Playboy, genau. Weißt du noch, was er da gesagt hat?
Ach,
wie ein Mann zu sein hat?
Ich glaube, es ging auch darum, du darfst ja auch ruhig die Fingernägel lackieren.
Genau, du darfst pumpen, okay? Und Fingernägel lackieren, wie schön. Hauptsache, du bist kein A-Punkt-Punkt-Loch.
Ach, richtig, na klar, du darfst kein A-Loch sein, ja. Stimmt, das war das Ausschlusskriterium.
Genau.
Und jetzt merkt man halt, man muss da nachrüsten, das hat nicht ausgereicht anscheinend.
Es lesen zu wenig Leute Playboy, wahrscheinlich liegt es daran.
Ja, zu wenig Männer vielleicht auch. Und jetzt hat sich ein grüner Bundestagsabgeordneter, Julian Joswig, der hat sich jetzt hervorgetan und einen Text verfasst zum Thema, das ihn, wie er sagt, sehr umtreibt, nämlich die Männlichkeit, weil man jetzt spürt, wie ja, die jungen Männer, die Männer den Grünen verloren gehen. Wir haben es auch schon vielfach angesprochen, die Männosphäre, also der Ort im Internet, wo die Influencer à la Andrew Tate und ja, wie sie nicht alle heißen, also ganz schlimme Propaganda und ganz Schlimmes mit den Köpfen der jungen Männer anstellen. Und
jedenfalls wählen sie danach nicht mehr die Grünen. Ja.
Sie wählen danach nicht mehr die Grünen, richtig. Sie gehen wahrscheinlich auch nicht mit lackierten Fingernägeln mehr ins Fitnessstudio, oder?
Nee, nur noch ins Fitnessstudio.
Sie gehen halt ohne lackierte Fingernägel ins Fitnessstudio. Und da glaubt man jetzt, da muss man nachrüsten, denn so Julian Joswig, jahrhundertelang sei Männlichkeit über Dominanz definiert worden. Also ein Mann war stark, schreibt er, wenn er sich nahm, was er wollte, notfalls gegen Widerstand. Er war erfolgreich, wenn er andere unterwarf, er war respektiert, wenn er keine Schwäche zeigte. Dieses Männerbild, sagt er, hat unermessliches Leid verursacht, vor allem bei Frauen, die diesem System unterworfen waren.
Und ich dachte immer, dieses Männlichkeitsbild hat Kriege gewonnen.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich stoße mich ja total an dem, dann vor allem Frauen haben da so ganz schrecklich gelitten unter diesem System. Männer haben natürlich auch enorme Lasten mitgetragen, also man denke eben an Kriege. Man denke an Kriege, man denke an die gefährliche körperliche Arbeit, im Bergbau oder in der Seefahrt oder in den Fabriken.
Wir können ja auch schöne Beispiele nennen, die haben auch wunderschöne Kirchen und Kathedralen gebaut.
Eben, die haben noch Kathedralen gebaut und nicht ja, Windmühlen oder Solarpanels auf den Dächern festgebappt. Da sterben ja auch übrigens ganz viele Männer. Das ist auch vielleicht ein eigenes Thema nochmal.
Was bei Solarzellen anbringen?
Es gibt ja so viele Unfälle, wo die Männer von den Dächern fallen. Also weitaus mehr als bei Atomunglücken ums Leben kommen, sterben Männer beim Solarpanel-Anbau auf Dächern.
Boah, sind die Statistik her interessant.
Mhm. So riecht er mir nochmal raus. Es ist wirklich erschreckend. Auch kein Tod vor den Grünen. Nein, aber jahrhundertelang, so geht's ja los, also sein Artikel, jahrhundertelang wurde Männlichkeit über Dominanz definiert. Ich wage die Prognose, sie wird auch weiterhin auch über Dominanz definiert werden. Das sind einfach Begrifflichkeiten, Dominanz, Unterwerfung, schwarz, weiß, hell, dunkel, zeitlose Begrifflichkeiten. Der einzige Unterschied ist vielleicht, wenn man Licht und Dunkel zusammenbringt, dann ist es halt düster, ja, weder hell noch dunkel, schwarz und weiß, dann kriegt man Grau. Mann und Frau zusammen, gibt neues Leben. Als Gegensätze, die was Neues schaffen, die eben keine Sackgasse sind, sondern was Neues bedeuten. Aber jetzt versucht man also, ja, irgendwie sich da zurechtzufinden, irgendwie da die Kurve zu bekommen. Wie können wir das ausdrücken? Wie können wir ja das so drehen, um irgendwie einen Anschluss zu finden an den Begriff der Männlichkeit? Und dann wird da mit Aussagen gearbeitet wie, also es sei keine Absage, also moderne Männlichkeit, sei keine Absage an ein enges, verkümmertes Verständnis von Stärke, das nur Härte kenne und Verletzlichkeit als Schwäche diffamiert. Moderne Männlichkeit bedeute die Freiheit, der Mann zu sein, der du willst, in der Verantwortung für andere. Du willst jeden Tag ins Gym gehen und achtest auf deine Ernährung? Hervorragend, dass du daran Spaß hast und gesund lebst. Mach das, du willst für deine Familie sorgen können? Großartig. Das ist eine Form der Fürsorge, die Respekt verdient. Ist das nicht nett, Kerstin?
Ja, ich habe auch sofort zu meinem Mann gesagt, du, alles gut, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Du kannst es jetzt einfach ganz offiziell machen. Die Grünen haben es freigegeben. Es ist ab heute wieder erlaubt. Mhm. Oh Gott, was haben wir hier wirklich Jahre im Keller zugebracht, mein Mann und ich. Also vor allen Dingen er. Heimlich die Bratwurst gegessen, heimlich mit dem Suff durch die Gegend gefahren, immer getarnt als Lastenrad. Mein Mann hat auch mal Schmuddelpullis angezogen, weite, damit man seine Muskeln nicht sieht. Aber jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Er kann wieder das enge Muscle-Shirt anziehen. Es ist erlaubt. Es ist wieder erlaubt. Also das ist, glaube ich, eigentlich der Kern in diesem Ding. Also völlig egal, was jetzt genau nur sich unter Mann vorstellen. Die Grünen geben sich die Ehre, die Grünen geben bestimmte Dinge frei wieder. Mhm. Die Grünen erlauben den Mann, wieder ein Mann zu sein. Und der Spiegel hat so einen Teaser, ich weiß gar nicht, das ist so unfreiwillig ehrlich. Führende Grünen-Politiker sind unzufrieden mit dem Softie-Image und haben ein Manifest für ein neues Männerbild verfasst. Flexen im Fitnessstudio, also dieses, so die Muskeln zeigen. Also ich musste das Wort flexen erst lernen, aber andere wissen es vielleicht einfach so. Aber für alle, denen es so geht wie mir, flexen ist dieses Angeben sozusagen mit den Muskeln. Flexen im Fitnessstudio und PS-starke Autos sind ab sofort erlaubt als Mittel gegen den Rechtsruck.
Das ist großartig.
Ist irgendwie unfreiwillig ehrlich und unfreiwillig komisch, dieser Teaser im Spiegel.
Total.
Der ja das so ein bisschen begleitet hat, dieses Manifest. Also als das Manifest rausgekommen ist, haben die einen ziemlich großen Artikel dazu gebracht, der auch beschrieben war mit grüne Männer boxen, pumpen und entdecken den Playboy. Da ist nämlich auch der Bannerschack nochmal drin mit dem Playboy-Interview. Da ist aber auch Anton Hofreiter drin und wird porträtiert beim Boxen. Genau, der boxt nämlich auch. Ja, Hofreiter boxt gern mal.
Finde ich großartig. Mhm. Ich habe den großen Schriftsteller vergessen, der das mal gesagt hatte. Wenn er einen Boxkampf schaut und da gibt es einen Rothaarigen im Boxkampf, setzt er immer auf den Rothaarigen. Ha? Weil die Rothaarigen, die wurden immer so viel gemobbt, die können richtig einstecken. Also Hofreiter, großartig, wusste ich gar nicht. Also das muss ich mal
anschauen. Ich habe den gar nicht rothaarig gelesen, aber bitte.
Nein, ist Hofreiter, hat er nicht so lange rote Haare?
Na, langes Haar ja, aber rot, na gut, vielleicht kommt es immer
auf. Das ist doch so rötlich, oder?
Naja, wahrscheinlich. Vielleicht im Sommer kriegt er dann so rote Einsprengsel drin.
Was sind das denn sonst für Farben da?
Ich hätte gedacht blond.
Ach so. Ah, ich glaube, der hat so einen roten
gut,
Einschlag.
Gut, das nehme ich hin, wenn du das möchtest.
Okay, vielleicht habe ich mir das jetzt eingebildet. Aber ich finde es ja großartig. Auch dieses, nochmal, das ist eine Form der Fürsorge, die Respekt verdient. Mhm. Die Partei, also die haben ja jahrzehntelang ohne Widerspruch die Pädoromantiker ihren Reihen geduldet, ja, oder die Vaterlandshasser à la Robert Habeck. Jetzt Atomkraftwerke weg, die ganze Natur mit Windmühlen verschandelt. Aber jetzt ist es wieder okay, wenn ein Mann für seine Familien sorgen möchte. Also diese Leute, ja, die geben jetzt ihr okay. Ist ja auch so ein unfassbarer Hohn, ja, auch so arrogant, ja. Weil ich meine, die glauben an 72 Geschlechter oder 1000 und an wie viele Formen der Fürsorge denn jetzt eigentlich auch? Ich meine, was gibt's denn für eine größere Form der Fürsorge, als für deine Familie sorgen zu wollen? Gut, Kind, kannst du Alte pflegen, was kannst du denn noch machen? Also die Form der Fürsorge, ich sag mal, die höchststehende, ja, das ist jetzt eine Form, die Respekt verdient. Das ist ja nett.
Mhm. Was ich mich gerade frage, ist dann jetzt auch wieder klar, was ein Mann und was eine Frau ist? Also wissen das die Grünen jetzt wieder?
Das ist eine außergewöhnlich gute Frage.
Ja, wie immer.
Eben, wie immer. Und die mich natürlich dann auch in Schweiß ausbrechen lässt, ob der Schwierigkeit der Beantwortung. Nein, also hier wird zum Beispiel geschrieben, wahre Männlichkeit bedeutet jetzt, Räume zu öffnen. Ich muss gleich denken, oh Mensch, ja, was heißt denn das jetzt?
Ah, dass sie nichts zumachen sollen. Genau, früher haben sie immer alles zugemacht und weggeboxt sozusagen. Und wenn jetzt der Anton boxt, öffnet er den Raum. Genau.
Ja, ich meine, gab es denn jemals mehr Männer, die ja an sich verbotene Räume geöffnet haben? Man denkt an die Männer in der Frauensauna. Man denkt, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, an die Männer, die jetzt im FKK-Bereich der Frauen in Schwimmbädern auftauchen. Oder ja, die Räume im Frauensport haben sie geöffnet. Also sie haben doch Räume geöffnet ohne Ende. Sie fragen, also hier der Julian Joswig, setzt du dich durch, um andere zurückzudenken oder um Räume zu öffnen?
Mhm.
Ja, das alte Männerbild war eine Rollendiktatur. Es gab nur einen richtigen Weg, Mann zu sein, und wer davon abwich, wurde aussortiert. Schwul, nicht männlich genug. Sensibel, nicht männlich genug. Künstlerisch, nicht männlich genug. Dieses System hat unzählige Männer zerbrochen, die einfach nur sie selbst sein wollen. Kennst du diese ganzen gebrochenen Männer? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die gar nicht so. Aber grundsätzlich dieser Ansatz jetzt, also sozusagen ein Held zu sein, also Stärke bedeutet nicht, den Schwachen zu unterdrücken, sondern für ihn da zu sein, ja, sich einzusetzen, das ist ja nichts Neues.
Ja, genau, ja, genau.
Das war
genau
immer
das
schon.
Dachte ich auch gerade.
Ja. Schalte mal dann meinetwegen einen bösen patriarchalen Heldenfilm ein. Der Held ist ja nicht der, der die Schwachen unterdrückt, er ist der, der den Schwachen hilft.
Ja, genau. Aber es dürfen nicht die Falschen die Schwachen sein. Also weil mein Gedanke war auch sofort, ja, das ist ja eine Heldenerzählung, genau.
Mhm.
Man nutzt seine Stärke nicht, um das Böse in die Welt zu bringen, zum Beispiel Kriege, deswegen war vielleicht das Beispiel von mir am Anfang nicht ganz so clever gewählt, sondern er nutzt es eben, um die Schwachen zu befreien, um ihnen zu helfen und sie herauszuführen und im gemeinsamen Kampf dann eben für das Gute zu unterstützen. Aber genau das wird seit Jahrhunderten gemacht und genau das fanden sie immer ganz, ganz falsch, weil der das Schwache die Frau war. Und das darf ja auch nicht sein.
Mhm.
Weiß ich jetzt auch nicht, was das haben die Grünen jetzt leider nicht ganz so gut beschrieben. Also, weil übrig bleibt von dem ganzen Text her eigentlich, wenn ich mir jetzt überlege, okay, was darf jetzt der Mann, was dürfen wir denn jetzt, außer eben pumpen gehen? Also das scheint ja ein Konsens zu sein. Man darf auf jeden Fall wieder ins Fitnessstudio gehen. Das darf man jetzt. Diesen Raum soll man wieder öffnen. Bleibt ja eigentlich unterm Strich vor allen Dingen über, alles ist erlaubt. Und das ist ja auch nichts Neues. Das machen wir ja auch schon seit Ewigkeiten und sind damit irgendwie auch nicht ganz so gut gefahren.
Ja, und jetzt, wenn es darum geht, Schwache nicht zu unterdrücken. Also, wer hatte denn die Männer im Netzkleid und den Stöckelschuhen im Bundestag auf den Frauenlistenplätzen sitzen? Ha? Waren ja die Grünen. Wird man sich jetzt davon distanzieren? Also hier Gleichstellung, großes Thema auch hier. Moderne Männlichkeit ist die Voraussetzung für wirkliche Gleichstellung. Okay, was ist mit dem Mann auf dem Frauenlistenplatz? Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Christ auch nochmal vielleicht, mich stört wie gesagt immer so dieses Argument, ja, früher war alles schlecht und jahrhundertelang immer die Frau war unterdrückt, das Leben war hart. Und in der Regel schaust du, dass du in einem Strang ziehst und wie gesagt christlich geprägt, der Größte, ja, Jesus wäscht dann die Füße und er, der Größte unter euch sein will, soll euer aller Diener sein. Also diese Umkehrung der Stärke oder das Verständnis von Stärke als der, der dient, das ist ja nichts Neues, wo wir jetzt auch nicht die Grünen brauchen, die uns das neu beibringen. Schreiben zum Beispiel jetzt hier, moderne Männlichkeit zeigt sich im Alltag, sie zeigt sich im Vater, der sich Zeit nimmt für seine Kinder, der Windeln wechselt und Tränen trocknet, weil Fürsorge keine Geschlechterfrage ist. Und ich erinnere mich noch gut dran, als meine Frau mit unseren Zwillingen schwanger war. Ich weiß noch, ich habe zu ihr gesagt, ich werde nie ein Kind wickeln. Das ist ein Frauending, mache ich nicht. Aber wenn die Kinder da sind, ja, wenn die Babys da sind, in unserem Fall waren es ja dann gleich zwei, wenn dann dein Würmchen eingeschissen hat, dann machst du das sauber. Ja? Du lässt ja dein Kind nicht in der Scheiße liegen, logisch. Und wenn du zu lange wartest, dann wird es wund. Und unser Jüngste gestern Nachmittag war ich mit ihr allein und ich habe es nicht mitbekommen, ein bisschen länger hatte die was in der Hose. Und dann ja, war sie gleich schon wieder ein bisschen wund, da musst du pudern und cremen und keine Ahnung was. Und dann,
aber das Schöne ist, du darfst es jetzt auch.
Ja, 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 aber jetzt gibt es ja anscheinend den ganz tollen Trick, ich habe es eben auch nochmal gegoogelt und mit Muttermilch dann reinigen. Das hilft da total gut, aber als Mann.
Da hast du natürlich wieder das Nachsehen. Ja.
Die Muttermilch kann ich nicht liefern, um den wunden Popo einzureiben. Egal wie sehr ich auch an die Grünen glauben mag, die Muttermilch, die kann ich dann doch nicht, oder wie es dann bei den Grünen ja in der Regel heißt,
ich kämpfe trotzdem für dich und dein Recht, Muttermilch auf diesen Po machen zu dürfen.
So.
Selbstproduzierte.
Genau, sehr gut.
Nee, also die Grünen haben hier tatsächlich etwas geschaffen, offensichtlich, was es alles schon gab und was eigentlich alles totale Binsen sind. Ja, also im besten Fall ist es einfach nur kalter Kaffee, neu aufgewärmt. Im schlechtesten Fall ist es einfach auch eine totale Idiotie, beziehungsweise zeigt auch nochmal so eine gewisse Doppelmoral, wie immer bei den Grünen. Die Nena Brockhaus hat einen ziemlich coolen Artikel im Fokus geschrieben darüber und die hat mal so ein kleines Gedankenexperiment angestrengt. Was wäre denn gewesen, wenn Wolfgang Kubicki und Christian Lindner ein Manifest aufgesetzt hätten über die Frage, wie Frauen zu sein haben?
Aha.
Wie die ihre Weiblichkeit ausleben dürfen und was dann als korrekt und als nicht korrekt gilt. Ja, dann, wenn die beiden Männer sich darin erklären würden, dass Frauen ruhig mal wieder blonde Haare tragen und rote Fingernägel und kurze Röcke anhaben dürften. Weil so ungefähr ist ja das, ja, die Männer dürfen jetzt wieder Bratwurst essen und pumpen. Und natürlich hätte es einen totalen Shitstorm gegeben für diese beiden Männer. Weil dieses Manifest, was du da für uns hier so schön rausgesucht hast, ist ja eben nicht nur von diesem jungen Mann, von dem ich noch nie was gehört habe, wahrscheinlich die allermeisten von uns noch nicht, sondern eben auch von der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden der, ja, wie hieß sie denn?
Ricarda Lang, meinst du?
Genau, von Ricarda Lang. Und also der ehemaligen und der aktuellen Grünen-Vorsitzenden Franziska Brandner. Mhm. So kommt sie auf Wolfgang Kubicki und Christian Lindner. Die können sich das also erlauben, die beiden Damen, zumindest als erste Unterzeichnerin damit zu geben. Wie gesagt, wenn das umgekehrt wäre, wäre wohl ganz schön was los gewesen.
Eben, das ist echt eine interessante Frage. Natürlich, dann hätte die Hütte gebrannt. Und hier sind sie auch relativ wenig, die es unterschrieben haben. Also gerade mal 15 Leute, ich habe es mal schnell durchgezählt. Ricarda Lang, klar, kennt man. Nach eigener Aussage auch übrigens bi, frisch verheiratet, aber auch bi. Und Terry Reinke.
Kennst du die noch? Weißt du, womit die berühmt wurde?
Ja, sag's gleich. Ich weiß nur, es ist eine lesbische Feministin. Sie ist ehrgeizig und eine Verfechterin einer starken Sozialpolitik. Und sie lebt offen in einer Beziehung mit der französischen Senatorin Melanie Vogel zusammen.
Ach, das freut mich ja für sie.
Ja, also unsere Männlichkeit, die wird hier wirklich von ganz illustrer Seite.
Runde vertreten. Aha, sehr gut. Die kennen sich aus.
Aha.
Nee, Terry Reinke ist das sogenannte Teletubby des EU-Parlaments.
Ach siehst du, das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Ja, ist alles vor deiner Zeit passiert. Als Terry Reinke damals 2014, also vor 12 Jahren, ins EU-Parlament eingezogen ist, hat die zusammen mit der Ska Keller und dem Jan-Philipp Albrecht ein Video veröffentlicht, nur so ein kurzes Schnipsel. Und dass sie jetzt demnächst öfter aus dem EU-Parlament berichten werden, weil die böse AfD sitzt da ja drin. Und dann müssen sie ganz genau auf die Finger schauen. Und indem ich so rede, wie ich gerade rede, rede ich jetzt nicht so, weil ich das irgendwie lustig finde, sondern weil die genauso geredet haben. Ich glaube, der Jan Philipp und die Ska standen schon da und dann kam Terry Reinke noch dazu. Und dann war so, hallo, hi, oh, ihr seid auch hier, oh, wie schön, oh, wie toll, ja, oh, und wir machen jetzt immer tolle Videos hier aus dem EU-Parlament, weil, weißt du, was total doof ist, nein, weißt du nicht, weißt du nicht, ja, die AfD ist doch jetzt hier, oh, nee, ja, und so doofe, frauenfeindliche Politiker, nee, oh, das verdirbt mir schon wieder den Tag. Und dann wurden sie als die grünen Teletubbies bezeichnet.
Spannend. Die Zeit ist trauer geworden, die Zeit ist härter geworden. Ich glaube, ja, ab und an passiert es, dass auch nochmal jemand sowas extremst Peinliches bringt, aber so.
Ja, die haben übrigens dann nie wieder Videos gemacht.
Okay. Ja, also wie gesagt, 15 Leute. Und auch nicht, es gibt einige MDLs, also Mitglieder aus Landtagen und auch nur aus Gemeinderäten und.
Ja, und aus Österreich war auch einer dabei, ne? Ja,
einfache Grüne. Oh ja, Gemeinderat Grüne Wien, Theo Löcker, okay. Ach so, Südtirol ist hier noch jemand her. Zeno Oberkofler. Ja, man hätte sich alle anschauen können. Ich denke, also Tjaak Melchert habe ich gesehen, der war auch schon 2014 hier von der Seite queer.de, wurde da schön umworben. Der hat sich da sehr stark eingesetzt, auch für, damals war der glaube ich selbst noch Schüler, für Frühsexualisierung an Schulen.
Ganz wunderbar. Mhm.
Jetzt also flexen mit den rosa lackierten Fingernägeln auf der Bank, ja.
Wir freuen uns drauf. Ja, wenn wir jetzt gerade so schön über moderne Männlichkeit geredet haben, genau, würde ich jetzt gern zu dir, mit dir über moderne Weiblichkeit sprechen. Zumindest ist das, was die Generation Z so unter moderner Weiblichkeit versteht. Ikimel, wir hatten die schon mal in einer unserer Sendungen.
Aber sicher.
Aber ganz sicher. Ich glaube, sie bezeichnet sich selbst als feministische Rapperin.
Nee, sie bezeichnet sich selbst als FOTZE.
Ah, ja, ja, auch ja, das, genau.
Auch das.
Weil das gehört ja zum Feminismus heute dazu, dass man sich dieser harten, derben Sprache, dass man die sich zurückerobert und selbst aneignet und damit den anderen bösen Rappern nämlich entzieht oder, ja, sagen wir, dass die Scham die Seite wechselt oder wie die Sprüche dazu ja immer sind. Was mir aber dabei aufgefallen ist, dass ich mir noch nie ein Lied von der angehört habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast damals in der Sendung, als es schon mal um Ikime ging, 1, 2 Liedzeilen von ihr, kann man überhaupt Lied zu sagen, also Songtexte da zitiert. Und das hat mich dann eher noch mehr davon abgehalten, mir mal irgendeinen Song anzuhören. Deswegen, ich wusste gar nicht, was das eigentlich für eine Art von Musik ist, die sie da macht oder wie die singt und wie die so ist. Ich habe nur Fotos gesehen, habe immer gedacht, dass sie so unfassbar bieder aussieht. Also wenn man jetzt von der Kleidung absieht, nur dieses Gesicht ist so ein ganz braves Gesicht eigentlich. Die würdest du auf der Straße überhaupt nicht angucken. Das super, super Durchschnittsgesicht. Und nur durch das, was sie drumherum macht, also mit den Haaren macht sie ja schon mal gar nicht so viel, aber dass sie dann eben so sehr provokante Kleidung anzieht, sehr freizügig, fällt sie so ein bisschen auf. Also mir kommt das Ganze sehr aufgesetzt vor. Also ich frage mich dann immer, eben im Sprachgebrauch der Generation Z, ob sie es wirklich fühlt, was sie da macht oder ob sie einfach nur festgestellt hat, das lässt sich damit unglaublich viel Geld verdienen. Sei es wie es sei, diese junge Dame ist jetzt jedenfalls im Morgenmagazin aufgetreten mit ihrem Lied Fußballmänner, weil wir haben ja nach wie vor Fußball-WM. Ihr seid ein bisschen ruhiger geworden, weil wir ja nicht mehr dabei sind, aber machen ja doch noch ein paar mit. Und das ZDF-Morgenmagazin hat dann also eine Sendung gemacht, wo sie da ihren Song performen durfte.
Das war aber auch nicht so ein ganzer Song, oder? Das war auch nur so, wie lang ging das? War das ein ganzer Song?
Ich würde sagen, das war ein ganzer Song. Jedenfalls habe ich mir den Text dazu mal anzeigen lassen.
Die Lyrics.
Die Lyrics, genau. Da ist nicht viel. Ja, das stimmt, der war relativ kurz. Also ich war völlig schockiert, wie, also waren es mehr als 2 Noten, die in dem Song drin vorkommen? Ich würde sagen, nein. Also es lief recht monoton vor sich hin. Sie hat überhaupt keine Stimme. Das ist ja einfach nur so ein unmelodiöser Sprech-Gigs-Gags, den sie da abliefert.
Die ist auch schon 29, sehe ich gerade.
Ja, sie ist eben auch keine 18 mehr. Ich habe auch gedacht, meine Güte, Mädel, ist das dann nicht auch mal vorbei mit diesem ganzen, ich muss da jetzt noch einen derberen Begriff für irgendwas finden und noch mal einen drüber setzen und noch mehr provozieren. Aber gut, sie macht es halt immer noch, okay. Soll sie machen, hat ja ihre Anhängerschaft mit 2 Millionen Follower bei Spotify. Also läuft schon nie ganz unerfolgreich, das ganze Projekt mit ihr. Und die muss ja live wo richtig abgehen. War ja am 1. Mai, war sie hier in Berlin, in Kreuzberg und hat da wohl ordentlich einen rausgelassen wieder.
Ja, eine große Grünen-Freundin auch, ne? Es gibt ja viele gemeinsame Auftritte auch mit, Quatsch, mit Linken, ne? Ich glaube mit.
Die Linkspartei, genau, die war nämlich da auch
mit,
in Kreuzberg.
Mit der Linkspartei, mit, wie heißt die mit der langen Nase? Heidi Reicheneck, so.
Heidi Reicheneck, meine Güte, das habe ich aber auch mit Namen. Genau, mit der Heidi hat sie zusammen da. Die ist bestimmt ein großer Fan von ihr. Also was so interessant an diesem Auftritt war, ich frage mich ein bisschen, ob das dem ZDF wirklich ganz klar war, was sie da aufeinander loslassen. Weil in dem Publikum saß ja eben so eine Schulklasse von teilweise sehr, sehr jungen Kindern oder Schülern. Da war so eine Reihe von Mädels, die waren vielleicht 6. Klasse.
So unter 14, ne? Also noch Kinder.
Definitiv.
Keine Teenies, Kinder. Ja.
Nee, sondern jünger. Und dann saßen aber auch so ein paar ältere Schüler noch drin und dann eben die ganz alte Generation irgendwas. Oder was ist ganz alte? Hupsi, da gehe ich ja auch bald hin. Also irgendwas Ü50.
So Ü50. Also es gab nicht wirklich was dazwischen. Es waren Kinder und eher fortgeschrittenes Alter.
Eher ältere Leute, genau.
Ja.
Also nicht ihre Fanbase.
Ja.
Wobei ich immer noch nicht weiß, also wirklich findet das irgendjemand schön. Es klingt nicht gut, es ist nicht gut gereimt, es ist nicht gut gerappt, es ist einfach noch nur Wörter unverständlich aneinander gereiht auf einem Ton gefühlt. Und die Wörter sind dann sowas wie reich und dünn, ich habe alles, was du nicht hast, ich bin schlau und wunderschön, oh Baby, alles an mir glitzert. Pussy gut, er ist so süß, ich werde zu einer Kitty Cat. Ich mag es, wenn es prickelt und er bringt mir noch ein bisschen Sekt. Was?
Ich muss gestehen, ich kenne das Morgenmagazin auch nicht. Ich weiß nicht, wie das sonst ist. Ja? vielleicht läuft ja dauernd da sowas Komisches über die Bühne, aber vielleicht auch nicht. Aber in dem Fall schien es ja so, die Leute doch eher so ein bisschen überrascht zu haben.
Ja, die haben alle fremdgeschämt weggeguckt.
Ja, das war einfach, also die Taz hat es ja ganz anders gesehen. Die Taz hatte geschrieben, Popstar überfordert Publikum.
Die haben es nicht verstanden.
Da saß ein Publikum, das konnte diese unfassbare Qualität von IKEMEL, F-O-T-T-E, einfach nicht fassen.
Ja.
Ja, diese Kulturbanausen.
Das stimmt, weil ich kann ja nochmal aus dem Refrain zitieren. Mhm. Jetzt, wenn du das sagst, es ist mir einfach zu hoch. Fußballmänner, alles Penner. Also, es reimt sich ja doch. Und ich verstehe es noch nicht, geht auch voll krass weiter. Bierbauch, Bratwurst, Leckerschmecker.
Genial.
Ja, Lattenkracher, Mertesäcker.
Hm. Nee, klar, natürlich. Also Kinder ziehst du damit auch nicht vom Hocker. Und aber welche Leute haben sich das ausgesucht? Ja, da sitzen ja dann Leute dann durchaus in den Redaktionen und denken sich so, hey, ich brauche jetzt was, weiß nicht, was Cooles, was Junges, was Hippes.
Haben wir nicht noch eine, die was mit Fußball singt? Haben wir nicht eine Frau, ja, die was mit Fußball singt? Dann hat einer gegoogelt, der Praktikant, und gesagt, hier gibt's eine, die macht hier, die heißt IKEMEL. Hier, die macht ein Lied, heißt Fußballmänner.
Ach so,
laden wir ein.
Ich hätte gedacht, sie hat diesen kleinen Clip extra nur dafür sozusagen komponiert. Nee, gab es das Lied denn schon vorher? Schon.
Ja, das gab es schon.
Ach du meine Güte.
2024 habe ich ja recherchiert. Ja,
sehr gut. Okay, dann ist es wirklich peinlich.
Bezieht sich auch nicht auf die Fußball-WM oder sowas, sondern sie schreibt in der Hook oder in der Prä-Hook ist der Text dann, sie hat einen Fanclub, dann auch noch von Hertha. Bitch, warum nicht Kreisliga? Die gehen eh viel härter. Ja, also Hertha reimt sich ja auch auf Hertha.
Großartig, ja. Ich meine, dazu muss man ja auch sagen, das ist ja auch auf dieser Deutschland-Treppe, also in diesem Studio, wo noch schön mit Deutschland farblich angepasst wurde. Jetzt sind wir aber raus. Wir sind ja gar nicht mehr drin.
Mhm.
Und keiner hatte mehr auch Luft, über das dann zu lachen irgendwie. Ja? Wir sind ja eine Nation, die auch gerade geschlagen wurde. Und dann hast du die IKEMEL, die sonst immer von ihren Genitalien rappt und dann, ja, Fußballmänner sind alles Penner. Okay. Also.
Kommt richtig gut an, weil du musst ja überlegen,
das sind ja Fußballfans, genau, in der Regel, die da
also
sitzen,
oder? Also
es guckt
ja nie um 8:30 Uhr, wann das lief, gucken jetzt in der Regel nicht die Generation Z ein Morgenmagazin,
nee,
sondern das ist eben der Opa und die Oma.
Das ist die Hausfrau.
Ja.
Ja, das gar nicht mehr geht.
Aber wie gesagt, das Morgenmagazin, stimmt, hat sich ja noch geäußert dazu, hat gegenüber Bild nämlich erklärt, pass auf, so, jetzt okay, wird es relevant, IKEMEL wurde im Rahmen der aktuellen Fußballberichterstattung ins ZDF-Morgenmagazin eingeladen. Haha, okay. Ihr Song greift das Thema Fußball aus einer popkulturellen Perspektive auf und hat insbesondere bei jungen Menschen große Aufmerksamkeit erhalten. Das ZDF-Morgenmagazin bildet solche gesellschaftlichen und popkulturellen Phänomene regelmäßig ab.
Six, seven.
Jetzt wisst ihr es.
Ja. Ja. Okay, na gut. Sie hat ja gesagt, wir freuen uns auf die Frauen-WM nächstes Jahr. Sie hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen fremdgeschämt. Also jetzt hat sie meint, nein,
Gefühl
sie hat einfach souverän gelächelt. Die Kritiker sagen, die hat sich fremdgeschämt. Ich würde auch eher in Richtung Fremdscham. Also, ja.
Aber alle haben sich fremdgeschämt. Alle.
Sie hat sich für sich selbst fremdgeschämt. Also sie hat sich selbst,
ja,
das war dann auch ihr ein bisschen peinlich.
Ich glaube, sie war auch ein bisschen müde.
Ja, wahrscheinlich. Weil normalerweise, schreibt die Taz, steht sie ja morgens um 5.30 Uhr im Club und ballert Ketamin auf der Toilette. Das ist ja normal. Das, was sie morgens macht und nicht beim Morgenmagazin zu singen. Naja.
Ich würde auch sagen, sie hat eh nie gesungen. Es war Playback, aber das ist auch nur meine bescheidene Haltung dazu. Ich finde es auch schön, dass die Moderatoren das danach nochmal einordnen mussten. Liebe Fußballmänner, nicht beleidigt sein, das ist Provokation und Kunst und trifft gerade so richtig einen Nerv bei der Generation Z.
Ach, tatsächlich, okay.
Ja, wurde noch einsortiert von den Herren auf dem Sofa. Ich hatte das Gefühl, sie waren auch etwas berührt, peinlich. Ich weiß ja nicht, ob normalerweise der Gast nochmal zu einem Interview gerufen wird. In ihrem Fall war es jedenfalls nicht so.
Ja, schauen wir woanders hin, schauen wir nach Erfurt, dort wo der Parteitag stattgefunden hat, der AfD. Es ging ja wochenlang, wir haben es ja alle mitbekommen, wochenlang die Berichterstattung, die Welt wird untergehen, 50.000 Demonstranten und davon 2.500 sind wirklich gewaltbereit, die Dächer werden okkupiert sein und von dort werden Steine geworfen werden und wenn einmal ein Dach also eingenommen wurde, dann hat es auch die Polizei schwer und man hat hier auch ein paar Pflastersteine Lager ausgehoben, aber es hat dann doch alles nicht so ganz funktioniert. Also man hat doch lieber länger geschlafen. Das Dritte Reich, dessen Wiederauferstehung wurde gefürchtet über Wochen und Monate propagiert. Ja? Die Nazis stehen wieder vor der Tür, aber dann haben sie verschlafen. Und das Beste fand ich ja, es gab ja Leute, die haben sich wirklich noch festbetoniert auf Gleisen, um dann Verkehr zu hindern, als die ganzen AfD-Leute schon längst in der Halle waren. Also die sind ja alle so wirklich krass früh aufgestanden. Die haben sich ja um 2, 3, 4 Uhr nachts dann schon hingeschlichen in die Halle, sodass die alle schon in der Halle, 500 noch was Leute waren, in der Halle. Der Parteitag hat punktgenau stattfinden können. Die Linksextremisten konnten das gar nicht so richtig fassen, wussten das, denke ich, auch zum Teil auch gar nicht, sind dann losmarschiert am frühen Morgen, aber zu spät. Aber, um vielleicht zu unserem Thema ein bisschen näher ranzukommen, man war dann sehr wütend, man hat dann ja auch die Presse angegriffen. Der Journalist Alexander Wallasch, der hatte dieses ja viral gegangene Video, wo man diesen Mob von, ja in der Regel auch vermummten Linksextremisten sieht, die dann die Journalisten von Apollo News aus Berlin, die recht viel Wind machen, und die sind denen hinterher, haben die dann gejagt, irgendwann zu Boden gebracht und auch geschlagen. Wallasch meinte, wieder erstmals Frauen, die da den tätlichen Angriff ausgeübt haben. Und wenn man das Video sich anschaut, wird man das bestätigen können. Und dann gab es die große Pressekonferenz, wo man, naja, also sich dazu erklärt hat. Und wer saß dort? Ein etwas, ja, ein Trans, ein junger Mann, der so ein Zebra-Oberteil anhatte, ja, lange gelockte, längere Haare und Ohrringe und geschminkt, ja, und ja, wahrscheinlich so einen kleinen BH getragen oder ja, also Brustattrappen, die er trug. Und der meinte, ein Faschist mit Presseausweis bezüglich der Apollo News Journalisten, der sei immer noch ein Faschist.
Nee, der sagte, hat Noah Sander, heißt es, so nicht gesagt, hat gesagt FaschistInnen.
Ach, natürlich, natürlich. Er hat wirklich virtuos und in jedem Satz hatte wirklich alle mit eingeschlossen.
Eben.
Und genau, Faschist.
Weil er möchte sich das nicht anziehen, dass er möglicherweise jemanden misgendert.
Das ist hochinteressant, oder? Dass also nicht mal die ganz, ganz Schlimmen darf man misgendern. Also nicht mal die Nazis, nicht mal die Faschisten wollen sie misgendern. Sie wollen auch den Transnazi sozusagen inkludieren. Also die FaschistInnen mit Presseausweis, die blieben immer noch FaschistInnen. Das ist ganz interessant, ja, weil ja der Mann, wenn der weiblich im Pass stehen hat, dann ist der plötzlich Frau. Aber der, der die falsche Meinung hat, der wird auch mit Presseausweis nicht zum Journalisten. Ja, wie gesagt, wobei der Mann mit weiblich wird zur Frau. Und für mich war dann auch noch so ein Highlight die gendernde Hayali, die ja sich im ZDF-Heute-Journal dann mit Alice Weidel sehr stark gekabbelt hatte. Und Alice Weidel hat das gar nicht mehr so stillschweigend hingenommen, das Framing, ja, von Nazis, buchstäblich von Nazis zu sprechen in Bezug auf den Parteitag, und starkes Kontra gegeben. Und Hayali blieb halt auch dabei, ja. Also auch die Nazis wurden von ihr dann schön gegendert, beziehungsweise in dem Fall waren es eher, glaube ich, die Zuschauende, die sie genderte. Ja, also insgesamt, diese ganze Geschichte hat mir eigentlich wieder nur bestätigt, dass der Transgenderismus durch und durch totalitär ist und dass also jetzt, ja, wir genau diese Ideologie, die sich sonst verkleidet als Mann im Rock und geschminkt und in die Kita schleicht, ja, um dort vorzulesen in der Kuschelecke, genau die gleichen Leute haben offensichtlich auch mit der Demokratie ein starkes Problem, mit der Pressefreiheit.
Genau, also der ist ja auf verschiedenen Ebenen so zutage getreten. Ne? Also als von Apollo News diese Frage, bei der man muss ja sagen, es war eine Pressekonferenz, die ist ja eigentlich erstmal für alle offen und da kann jeder seine Fragen stellen. Dafür macht man das ja eigentlich auch. Und dann wurde ja die Frage gestellt von einem Mitarbeiter von Apollo News, was die denn zu diesen Gewaltvorfällen gegen Apollo News sagen würden und ob sie sich eben, ich weiß gar nicht, ob sie direkt danach gefragt hat, ob sie sich distanzieren, aber auf jeden Fall, was sie eben dazu sagen. Und dann sagte ja zunächst mal die junge Dame da mit diesem doch sehr auffälligen Oberteil, damit meine ich gar nicht die Noah Sanders oder das Noah Sanders mit dem Zebra-Oberteil, sondern mit der bunten Bluse. Mhm. Wie hieß die denn? Niki Leipold. Mhm. Genau. Die aber wohl im echten Leben nochmal Annika Liebert heißt. Ich weiß nicht, warum die sich da andere Namen geben, aber müssen sie bestimmt, weil sie so böse traktiert werden ja immer von der anderen Seite. Die sagt ja zunächst mal, nee, wir beantworten keine Fragen von Apollo News. Das ist auch interessant auf einer öffentlichen Pressekonferenz, dass man bestimmten Presseorganen einfach keine Auskunft erteilen will. Und dann auf die Nachfrage von, es war wohl die Nina Ruhs, die die Frage dann nochmal, weißt du, diese geschasste NDR-Mitarbeiterin.
Julia Ruhs, oder?
Genau. Ich hab's halt mit Namen. Mhm. Die hatte auch nochmal nachgefragt. Irgendein anderer Journalist stand auch noch, der hat auch gesagt, ja, er hätte die Frage auch gern beantwortet. Und dann hat ja unser Zebra darauf geantwortet mit dem jetzt mehrfach zitierten FaschistInnen-Zitat und damit ja zu verstehen gegeben, nö, also ganz unverhohlen kann man schon machen, weil es sind halt Faschisten und deswegen darf man da drauf einprügeln. Nichts anderes heißt das ja. Und dann sagte er nach, und im Übrigen dürfen sie jetzt gehen. Wir wollen sie hier nicht. Es ist zwar öffentlich, aber es ist nicht für sie öffentlich. So viel nochmal zu diesem Toleranzbegriff, so viel nochmal zu dem totalitären Begriff, wie die sich das eben gern vorstellen. Ja, für alle, aber wer diese alle sind, das definieren wir. Und wir haben überhaupt auch gar kein Problem damit, euch alle auszuschließen. Und wenn ihr nie geht, dann kloppen wir euch einfach auch weg. Finden wir auch in Ordnung.
Ja, und nicht nur wegkloppen. Also jemanden dann, der am Boden liegt, gegen den Kopf zu treten, das ist ja durchaus mit Tötungs- oder man nimmt dann eine Tötung durchaus in Kauf. Man tritt nicht jemanden gegen den Kopf. Zu schlagen ist schon eine ernste Gefahr. Zu treten gegen einen Kopf ist kein Spaß. Und die jungen Leute haben das ja auch nur mit Polizeischutz dann oder aufgrund der Hilfe der Polizei dann da rausgeschafft. Ja, ein paar hundert Meter weiter meinten sie, hätte die Polizei sie nicht mehr erreicht. Und dann hätten die, wer weiß, wie schlimm zugerichtet. Der junge Mann musste ja auch ins Krankenhaus. Es gibt die Bilder im Netz, wo man seine Schürfwunden sieht und auch seinen Hinterkopf, der da eine Blasur trägt.
Und sie waren ja auch nicht die Einzigen. Also es war ja auch der Vadim Derksen von der Jungfreiheit, hat an anderer Stelle ja auch davon berichtet, dass sie angegriffen worden sind von hinten. Die liefen irgendwie so rückwärts vor dem Demozug oder vor diesem Blockiererzug da eben her. Und dann kamen die von hinten und haben denen versucht, da das Handy aus der Hand zu schlagen und haben die eben auch körperlich angegriffen. Und er meint halt, was da ganz interessant war, war, dass eine ZDF-Reporterin mit Bodyguards im Übrigen, wo man sich auch fragt, vor wem wurde sie denn dann bitte geschützt? Also ja, die Gefahr ging von bestimmten auf bestimmte Leute aus. Und das war eben offensichtlich nicht die ZDF-Reporterin, die da im Zentrum stand. Jedenfalls, die war die ganze Zeit dabei, hat es auch gesehen und die war danach in der Live-Schalte, hat dazu aber kein Wort gesagt. Also diese Sache wird total unter den Teppich gekehrt. Also ja, entweder unter den Teppich gekehrt oder eben noch, wie es ja auch geschehen ist, da im Presseclub dann noch verdreht. Und ich wollte noch mal auf den einen Punkt, den du ganz am Anfang angesprochen hattest, kurz eingehen. Ich habe mir die Videos nicht angeguckt, weil ich sowas immer nicht so sehen möchte, mit denen, wie irgendwer zusammengeschlagen wird. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob das, ich nehme mal an, du hast dir das angeguckt, was der Wallasch dazu geschrieben hatte, dass es Frauen waren, die zuerst körperlich geworden sind.
Es war eine
sind.
Frau, als sie beginnen wegzulaufen, die zum ersten Mal von hinten in den Rücken schlägt.
Weil dazu hatte ich dann nur das Zitat von Orwell gefunden. Also das war irgendwo auch im Zusammenhang mit der Äußerung von Wallasch, dass es Frauen waren, von denen das ausgegangen ist. Und hatte jemand gepostet aus 1984, es waren immer die Frauen und vor allem die Jungen, die die fanatischsten Anhänger der Partei waren. Die Parolenschlucker.
Spannend, das habe ich gar nicht, interessant.
Wo das ist ein Zitat, was der Vincent Smith denkt da über diese Julia nach, über seine Kollegin. Und der legt ja das sozusagen in den Mund, dass sie, oder unterstellt ihr das eben, oder in ihrem Zusammenhang bringt ihr das Zitat, dass es immer vor allem Frauen sind und vor allem die Jungen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir so jetzt ja auch wahrnehmen. Ne? Also dass diese, weil das Stichwort Totalitarismus gerade auch schon mal gefallen ist, dass man diese große Anhängerschaft der Jungen, vor allen Dingen der jungen Frauen unter die Linkspartei, die ja sozusagen einem Staatsgebilde huldigt, was totalitär gewesen ist und möglicherweise dann auch wieder totalitär wird, dass vor allen Dingen junge Frauen da so ein großes Bedürfnis hin haben. Ja, ist auch die Frage, woher das kommt. Ne? Also zum einen lehnen sie ja das Patriarchat als Unterdrückungsinstrument absolut ab. Aber es gibt für sie nichts Schöneres und nichts Besseres und nichts Lobenswerteres und Erstrebenswerteres als ein Staatsgebilde, was sie totalitär beherrscht, was sie totalitär unterdrückt.
Ja, und schau jetzt, und der Anführer ist ein Mann im Kleid. Wie wahnsinnig ist das denn? Und es gibt doch diesen einen Screenshot, wo man ihn sieht. Und es hat ja auch was Dämonisches. Es ist ja nicht mehr nur einfach nur hässlich oder sonst was. Es ist ja, naja, man hebt halt alle Zuschreibungen auf. Und was den Totalitarismus angeht, es ist halt sozusagen auch ja die Endstufe eines totalitären Denkens. Das, was einem Alleinherrscher am Ende bleibt, ist seine eigene Meinung. Und das ist, was diese jungen Leute ja auch vertreten. Meine Meinung ist, ich bin jetzt Frau, meine Gefühle sind Wahrheit, ihr müsst euch dem unterordnen. Also, ja, das trieft aus allen Poren von Totalitarismus. Und hier jetzt, man muss sich, also diese Bilder, man glaubt es kaum. Und auch dieses Selbstbewusstsein, hier aufzurufen, jetzt dann drohen sie der CDU und der BSW, wenn ihr jetzt nicht auch so, ne, nicht sputet, dann seid ihr die Nächsten, ja. Propagiert natürlich von dem Zwangsfug, wie du eben gesagt hast, die hat das dann auch komplett verschwiegen. Dieses Selbstbewusstsein, diese Arroganz, hier ja, gewaltverherrlichend zu sprechen, die Pressefreiheit mit Füßen zu treten, tatsächlich Journalisten mit Füßen zu treten, das ist ja auch nur möglich, weil dieser furchtbare Moloch, dieser Zwangsfunk-Moloch, das ja denen Leuten eigentlich recht gibt. Also über Wochen wurde er getrommelt. Wer hat sie nicht alles solidarisch gezeigt mit diesen Leuten? Ja? Und dann, wie gesagt, abends im Heute-Journal auch Hayali mit wieder den Nazi-Vergleich. Klar, wenn du da glaubst, da laufen die Nazis und die übernehmen bald, dann ist alles gerechtfertigt. Natürlich. Dann ist Gewalt gerechtfertigt. Und das tun sie. Und an der Speerspitze der Mann im Rock. Was ein Wahnsinn.
Genau. Das eine ist, man hat das so eingeimpft bekommen, dass das hier gegen das absolut Böse, gegen das abgrundtiefst Böse geht. Und wenn wir das jetzt nicht verhindern, dann geht ja quasi die Welt unter. Das ist ja genau die Erzählung, die ganze Zeit gemacht wird. Und es wird hier immer sozusagen von der moralisch guten Seite aus argumentiert, also der vermeintlich moralisch guten Seite. Und auf dieser Seite möchte man eben stehen, auf der guten, auf der richtigen Seite. Und dann ist auch jede Methode gerechtfertigt, weil man das ja aus den richtigen Gründen macht und von der richtigen Seite macht. Und weil man es macht, das ist wahrscheinlich auch das, was den großen Reiz für junge Frauen ausmacht an dem alles dominierenden Staat, weil er eben nicht als dominierender Staat daherkommt, sondern als beschützender Staat. Ja, also das ist das, wo man hin möchte. Ja, nicht, wird ja nicht wahrgenommen als etwas, was unterdrückt, sondern es wird wahrgenommen als der, der beschützt, der für die Schwachen da ist, für die Unterdrückten da ist, für die Entrechteten da ist. Und um für die da sein zu können, um das alles machen zu können, ist wiederum jedes Mittel recht. Es geschieht aus den guten Gründen. Da ist dann, sind auch Sprachregelungen, Schutzräume, Meldeportale, Umerziehung, Haltung zeigen. Es ist alles richtig, weil es der richtigen, der guten Sache dient. Ja, es ist also die Verpackung des alles dominierenden Staates, des alles unterdrückenden, des totalitären Staates. Diese Verpackung ist ein Beschützer. Ja, einer, der für uns da ist, der nur das Gute möchte.
Ja.
Also sozusagen im Fürsorgekostüm daherkommt. Ja, das macht ihn dann wiederum attraktiv für denjenigen, der gerne beschützt werden will. Und wenn dann noch die eigentlichen Beschützer, nämlich die Männer, fehlen, weil die ja gerade ihre Fingernägel lackieren, um pumpen gehen, dann nehmen wir halt den Staat.
Ja, kann man mir harder.
Ja, also die Angst vor der AfD ist ja nie nur in Erfurt jetzt sichtbar geworden, sondern die treibt ja vor allen Dingen auch die Sachsen-Anhaltiner um, insbesondere ihren Ministerpräsidenten, noch Ministerpräsidenten Sven Schulze. Der hat jetzt in einem Interview für KNA hat er davon berichtet, und man muss immer sofort an die Geschichten aus dem Paulanergarten denken, davon berichtet, dass immer mehr, vor allen Dingen Frauen auch zu ihm kommen, Mütter, junge Mütter kommen zu ihm und in großer Sorge um die Zukunft und da insbesondere die große Sorge vor dem Frauen- und Familienbild der AfD, die Familien, Frauen, Mütter, genau, vor allem Mütter mit Schulkindern hätten ihm das gesagt, dass ihnen das Sorge bereitet, das rückständige Frauenbild der AfD, dass sie dann nicht mehr ihre Lebensentwürfe leben können. Zitat von ihm, viele Frauen fürchten deshalb, dass ihre Lebensentwürfe und ihre Selbstbestimmung dadurch in Frage gestellt werden, also durch das traditionelle Rollen- und Familienbild und das Geschlechterrollenbild der AfD. Und dafür möchte er sich jetzt einsetzen, also weil bei ihm täglich wahrscheinlich die Türen eingerannt werden von Müttern, die dann ihre Schulkinder in den Armen halten, so wie früher Schultüten, werden jetzt die Schulkinder in den Armen gehalten und werden zu Sven Schulze gebracht und unter Tränen berichten sie ihnen davon, ich kann nicht mehr selbstbestimmt leben, wenn die AfD an der Macht ist, ich kann nicht mehr in meinem Rollenbild leben, hat er sich jetzt sein Herz gefasst und hat jetzt davon öffentlich gesprochen, dass es ihm Sorge bereitet.
er versucht immer sehr authentisch rüberzukommen und versucht dann auch seine eigenen Ängste da sehr authentisch zu verpacken.
Ja, ist komisch. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ihm, wenn denn schon Mütter mit Schulkindern seine Tür einrammeln, dass die da reinkommen und sagen, ich habe Angst vor Massenvergewaltigung, vor diesen zwei, die da täglich stattfinden zum Beispiel. Ich habe Angst vor herumlungernden Typen vor Bahnhöfen, die mal schnell das Messer zücken. Ich habe Angst vor irgendwelchen Typen, die in irgendwelche Jugendanstalten reinrennen und oder Familienhilfeanstalten reinrennen und alles über den Haufen ballern.
Mhm.
Davor hätte ich jetzt gedacht, oder vor messernden Typen auf dem Weihnachtsmarkt.
Nein, es sind die Lebensentwürfe und die Selbstbestimmung. Ja. Lebensentwürfe und Selbstbestimmung, die sie in Frage gestellt sehen. Es ist eine völlige Abgehobenheit, fernab der Probleme auf der Straße. Ja, man wünscht sich offensichtlich mehr das Zebra dann, ja, der Mann im Zebrakleid, der beglückend in der Schule liest. Wo hat man die Pornos gezeigt? Ich glaube, es war Sachsen.
Das war in Sachsen, in Görlitz, ja.
Ja, sowas wäre zum Beispiel auch eine Angst, die durchaus gerechtfertigt wäre, angesichts der Frühsexualisierung und der ganzen Lehrpläne. Das sind ja Millionen. Ich habe die Tage noch so ein Kurzvideo gesehen vom Landtag in Sachsen-Anhalt. Dort hat auf dem Flur im Parlament eine große Ausstellung, They, Them und Non-Binär, und da wurden verschiedene Charaktere dann beschrieben. Das ist ein Nox-Charakter, und was dem am meisten auf den Geist fällt, ist, welches Geschlecht er sich zugehörig fühlt, wenn er sich dazu äußern solle. Und die ganze Bandbreite war da auf mehreren Schautafeln ausgestellt, wo dann ja insbesondere Kinder dort mit in Berührung kommen sollen. Und die Daten, die Zahlen, ja, diese gigantisch gewachsenen Zahlen unter, insbesondere sind es ja dann junge Mädchen, die sich plötzlich im falschen Körper fühlen. Man kennt ja das Phänomen, eigentlich sind es mittelalte Männer, die plötzlich irgendwann mit 40 Jahren anfangen, völlig durchzudrehen und sagen, ich bin eine Frau. Bislang gab es das nicht bei 10, 11, 12 Jahre alten Mädchen, jetzt plötzlich 1000-prozentige Wachstumsraten zunahmen. Wo kommt das her? Nein, dazu spricht Sven Schulze nichts. Ja, Schulpflicht ist auch ein großes Thema. Ja? Schulpflicht ist, glaube ich, dann...
Ach so, weil die AfD das ersetzen will durch eine Bildungspflicht, ja. Mhm.
Ja.
Die macht denen ganz große Sorgen.
Macht denen genau, große Sorgen?
Irgendwie so, es ist ja im totalen Promillebereich, die Familien, die das dann nutzen werden. Also man muss ja immer sehen, was der Ist-Zustand ist. Der Ist-Zustand ist jetzt, dass wir in Deutschland eines der härtesten Schulpflichtgesetze und auch die Durchsetzung haben weltweit, ungefähr vergleichbar mit Nordkorea. Das gibt es in unseren Nachbarländern zum Beispiel nicht. Und wie gesagt, in den allermeisten Ländern der Welt gibt es das nicht, dass du eine Schulgebäudezwang hast.
Das ist ein schönes Wort, das kannte ich noch nicht. Schulgebäudezwang.
Ja. Naja, darum geht es ja. Ne? Mhm. Also die AfD will ja jetzt nicht abschaffen, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat. Sondern ganz im Gegenteil, das soll das weiterhin tun. Nur die Frage ist, wo es diese Bildung bekommt. Und das sehen die allermeisten Länder auf der ganzen Welt eben nicht zwingend in der Schule, sondern dann kannst du das eben auch zu Hause machen. Natürlich nach einem gewissen Lehrplan und natürlich mit Prüfungen, und dann geht das Kind. Da gibt es ja ganz klare Regelungen, musst ja nur mal nach Österreich gucken oder in die Schweiz, in den meisten Kantonen geht das dort eben. Aber in Deutschland muss das zwingend in der Schule stattfinden, und wenn das dort nicht stattfindet, dann kommen die Eltern in Erzwingungshaft oder die Kinder werden weggenommen und dann wird da irgendwas rumgelabert. Das sind dann nur religiöse Fanatiker, die sowas machen. Nein, es gibt, wenn du eben, du hast es ja gerade schon angesprochen, Frühsexualisierung, der ganze Krempel oder politische Indoktrination, irgendwelche Busse fahren auf Schulhöfe, wo die AfD-Vorsitzende Alice Weidel quasi im Gefängnis sitzt und dann wird denen erzählt, wie furchtbar die AfD ist. Aber eben nur die AfD ist furchtbar, alle anderen Parteien sind nämlich ganz, ganz toll. Wenn diese Neutralitätspflicht unterwandert ist und das Eltern dazu animieren würde, sagen, na, vielleicht finde ich die Schule dann doch nicht so den geeigneten Ort für mein Kind, wirst du kriminalisiert in Deutschland.
Richtig, richtig. Mir war das auch lange nicht bewusst. Ich habe da lange immer auch so drüber nachgedacht im Sinne von, ja, das ist so ein spinnertes Regime in den USA, da kann man sein Kind dann auch nicht zur Schule schicken, wenn man das nicht will. Und dann hatten meine Töchter in einer der Klassen, ich glaube, es dritte Klasse war das, Kind, das hat wunderbar die Geige gespielt und die Mutter war Geigenlehrerin und mit der kam ich ins Gespräch und sie war sich unsicher, bleibe ich noch weiter länger in Deutschland, sie wird gern nochmal, wie sie das, sie kam erst ein bisschen später auf, also ist in Zug gezogen, jedenfalls, also sie ist ursprünglich Amerikanerin tatsächlich auch und ja, hat überlegt, bleiben wir hier, sie wird gern wieder mehr Homeschooling machen und ich war total verwundert, hey, wieso denn das, es gibt doch quasi nur in den USA, nein, nein, es gibt überall, habe ich mal kurz nachgegoogelt und tatsächlich ist in quasi allen anderen Ländern kein großes Problem, wenn du das willst. Nur in Deutschland.
Ja.
Geht's halt nicht. Für mich völlig neu gewesen. Und dann verändert sich natürlich der Blick, wenn man ja sein Leben lang irgendwie rumgelaufen ist mit einer festen Überzeugung, warum auch immer, wo diese feste Überzeugung herkam, aber sie war ja fest, ich war davon überzeugt, dabei war es einfach ein ganz banales falsches Faktum, ja, dem ich angehangen bin. Ja, aber man merkt, der Wind dreht sich denn doch irgendwie, aber doch überall so ein bisschen, selbst beim Spiegel, der hat jetzt einen Gastbeitrag zugelassen von Eva Ladipo, die da titelt, wir Frauen sollten aufhören, die Männer zu verhöhnen. Und es geht los mit, es war ein regnerischer Samstag, ich war 13, musste Kondome zählen und den Bestand jeder einzelnen Sorte XXL, geriffelt, befeuchtet, extra dünn mit Himbeergeschmack in einer Tabelle festhalten. Der Filialleiter strich misstrauisch durch die Gänge. So, aber er war sagenhaft schlecht gelaunt, sagt sie. Dabei taten sie genau das, was er ihnen aufgetragen hatte zu tun. Sie spricht von ihrem ersten Schülerjob im Drogerieladen in Bad Homburg, wo Inventur gemacht wird soll. Ja, natürlich, da müssen also auch Kondome gezählt werden. Das ist natürlich ein wunderbarer Aufhänger hier von Eva Ladipo. Kein Geschäft könne überleben, ohne sich regelmäßig selbst zu korrigieren. Und das gelte auch für uns als Gesamtgesellschaft. Überall würden sich Fehler einschleichen und je länger die unbemerkt blieben, desto größer denn der Schaden am Ende. Und das sei aktuell der Fall. Aktuell gibt es viel Wut, schreibt sie, an vielen Ecken und Kanten. Und jetzt neu auch dieses Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, das viel Wut kreiert. Und ich denke, die meisten werden das unterschreiben können. Sie beschreibt, in weiten Teilen der Gesellschaft werden Männer pauschal verdammt und in Sippenhaft genommen. Wie so eine Art Erbsünde, die abgetragen werden müsse. Die Frauen seien die Opfer, die Männer die Täter und das weibliche Geschlecht dementsprechend grundsätzlich das Schwächere, dem die Gesellschaft etwas schuldet. Also Männer Täter. Und da käme man dann aber in den Teufelskreis rein, wenn man die Männer eben immer nur als potenzielle Täter abstempele. Denn dann würde sie das noch wütender machen. Die Verdammung würde noch lauter und immer mehr Wut würde daraus erwachsen und das Ergebnis in der westlichen Welt, das sie jetzt beobachtet, ist, dass Männer, vor allem junge Männer, sich zunehmend von dem, wie sie sagt, liberalen System abwenden.
Was ist denn Ihre Lösung für diese gegenteilige, antizyklische Entwicklung?
Ja, also die Lösung, um das Ganze abzukürzen, denn wir sind ja eigentlich schon am Ende angekommen, ist, Männer bitte nicht mehr zu beschimpfen. Diese Beschimpfungen sind ja eigentlich extremst unerlaubt. Also man darf niemanden beschimpfen, keine Ausländer und keine Behinderten und keine Frauen, sowieso nicht und. Aber wen man wirklich beschimpfen darf, den Mann. Und da müsse jetzt aufgehört werden mit, denn, so endet ihr Gastbeitrag, Frauenpower verpflichtet.
Sehr schön. Also das neue starke Geschlecht, also die Frauen sollen sich jetzt bitte um die Männer kümmern.
Ja, und nicht mehr beschimpfen.
Zu ihnen sein.
Bitte, bitte, ja.
Na, das ist doch mal ein versöhnliches Ende.
Ja.
An uns liegt's nicht. Wir machen das schon.
Nein,
oder? Ja. Ich kümmere mich doch um dich, Julian.
Das ist wirklich so. Ich fühle mich hier auch sehr bekümmert und sehr umsorgt. Vielen Dank. Ja, das war's bei Mann und Frau im Kontrafunk mit den Manifesten, Medienauftritten und der alten Frage, was ist eigentlich mit den Männern los und den Frauen?
Wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören möchten, alle Folgen finden Sie in der Mediathek auf kontrafunk.radio, in der App und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns wie immer über Kommentare, Likes und Weiterleitungen. Schreiben Sie uns gern, ob Sie das neue Männerbild überzeugt oder ob Sie Ihr altes lieber behalten wollen.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrat. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. We'll be right back.